Hallo, liebe Fotopodcast-Freunde, da sind wir wieder. Heute sind wir zu dritt in der Runde. Ich bin wieder mal in Berlin. Dann kommt der Tino. Hallo, Tino.
Hallo, liebe Fotopodcast-Freunde.
Und der Stefan aus Fulda. Hallo, Stefan.
Hallo, liebe Hörer.
Ja, heute sind wir, wie gesagt, zu dritt im Podcast und haben wieder einiges an Themen für euch vorbereitet. Das erste Thema hat der Tino mitgebracht, und zwar geht's, ich denke mal, das hört sich an, als hätte Tino was aufgeschnappt, was von der WWDC von Apple da rausgeplumpst ist, Tino.
Ja, genau, es ist eigentlich kein großes Thema, aber ich habe einfach mal so überlegt, wir könnten mal drüber sprechen, wie es aussieht, wie wir als kleine Hobbyfotografen denn die neuen Funktionen finden, die Apple in sein neues Betriebssystem integrieren will. Da geht es um die neuen Funktionen in der iPhone-Kamera, und grundsätzlich werden ein paar Dinge erweitert. Erstmal hat Apple angekündigt, dass es mit seinem iCloud-Dienst so Richtung Dropbox geht, ohne das Wort Dropbox in den Mund zu nehmen. Das nennt sich dann iCloud Drive, was dann auch für Windows-Geräte erhältlich sein soll. Und dieses iCloud Drive enthält dann eine Fotomediathek, sodass Fotos auf allen Apple-Geräten synchron gehalten werden. Und was auch eine interessante Funktion ist, wenn ich eben ein Bild auf einem Gerät eben editiere, wenn ich da Nachbearbeitung vornehme, dann wird auch diese Bearbeitung eben an alle Geräte direkt weitergeleitet. Und es wurde auf der Bühne gezeigt, dass eben so Bildbearbeitungsfunktionen hinzugefügt worden sind, für die man beispielsweise vorher so Apps wie Snapseed benutzt hat. Also nützliche Tools wie Bild aufhellen, also oder die Schatten aufhellen, dann gleichzeitig dafür sorgen, dass beim Schatten aber aufhellen nicht die Kontraste zu gering zu schlapp werden, und dass dann auch insgesamt das Bild noch knackig bleibt. Und diese etwas komplexeren Bearbeitungsschritte wurden dann auf der Bühne gezeigt, welche Funktionen sich da alle hinter verbergen. Und das sah schon gar nicht schlecht aus. Da wird also wohl auch für die anderen Geräte wird daran gearbeitet, also eben für iPad, iPhone. Und dann wurde schon mal angekündigt, zu Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ist dann auch der Übertrag auf OS X eben vorgesehen, dass diese Bearbeitungsschritte eben auch dann am Rechner möglich sind. Und zwar außerhalb von iPhoto.
Tino, ich finde das ja im Prinzip vor allem dieses Synchronisieren sehr praktisch. Ich mache das öfters, wenn ich so vor Ort Social Media Reporting mache, dann fotografiere ich natürlich lieber mit dem iPhone schnell nochmal ein paar Bilder, die man irgendwo in Social Media schiebt. Aber wenn ich dann einen Text dazu schreibe oder editieren will, ist es auf dem iPad immer angenehmer. Und dann aber keiner stellt sich, also ich stelle mich nicht mit dem iPad hin und fotografiere da in so einem Workshop rum oder irgend sowas. Das finde ich immer, sieht ziemlich hässlich aus. Und dann musst du immer von Hand die Bilder sozusagen erst rüber kopieren aufs iPad, rüberschicken. AirDrop oder sowas oder per Mail, je nachdem, was ihr für Geräte habt. Das würde ja dann wegfallen, wenn ich das synchronisieren kann.
Ja, du machst mit dem iPhone das Bild und dann gehst du an dein iPad und schreibst dann am Abend im Bett deinen kleinen Artikel dazu.
Ja, es muss ja gleich geschrieben werden. Aber der Nachteil, und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, es sind ja nicht alle Geräte vom Speicherplatz gleich ausgerüstet. Und ich habe zum Beispiel ein 64 GB Telefon, weil ich da einfach war, das habe ich immer dabei, da habe ich viele Daten dabei. Und das iPad ist ein wenig kleiner. Wenn ich jetzt alle Fotos, die ich auf dem iPhone hätte, automatisch auf das iPad synken würde, dann wäre das iPad voll. Haben die da irgendwas gesagt? Kann man da nur Ausgewählte auch synken oder Ordner nur synken? Also Ordner gibt es ja in dem Sinn nicht, aber du kannst dir ja schon so Fotoordner anlegen zu bestimmten Themen. Oder wird da immer alles gnadenlos durchgesynkt?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, landet das alles eben in der Cloud. Und wie unheimlich viele andere Funktionen, wandert alles langsam, aber sicher ins Internet. Und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Dinger langfristig dann auch auf dem Gerät gespeichert werden oder ob die dann wirklich erst aufgerufen werden, wenn ich dann in diese iCloud-Fotomediathek gehe, um mir dann die Bilder zugänglich zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man dann eben aufs iPad geht, dass man erstmal die Thumbnails geladen kriegt und das Bild, was man sich auswählt, dass das dann eben lokal zur Bearbeitung dann eben heruntergeladen wird.
Das wäre ja eine gute Möglichkeit, aber das haben sie nicht erklärt. Ne? Das ist jetzt reine Spekulation. Das ging aus der Präsentation nicht hervor.
Richtig, genau. Es ging nur eben daraus hervor, dass da also ein kostenloser Speicher von 5 GB eben zur Verfügung steht. Das ist ja der Platz, der derzeit auch kostenlos zur Verfügung steht. Und darüber hinaus müsste man dann, wenn man 20 GB haben will, 99 US-Dollar Cent bezahlen oder eben für 200 GB 3,99 Dollar.
Das sind aber moderate Preise. Also wenn ich mir jetzt die Preise bei Dropbox angucke, die sind schon um einiges darüber liegend.
Mhm. Ja gut.
Wollte da nochmal einhaken mit der Synchronisiererei. Also grundsätzlich landen die Daten ja erstmal in der Cloud. Und wie oder wie viele Daten und welche Daten dann auf den einzelnen Endgeräten landet, das müsste eigentlich von dem Endgerät eingestellt werden. Momentan ist es eben so, dass du entweder sagst, ich synchronisiere die Bilder oder ich lasse es weg. Zumindest ist es in meinem Kenntnisstand. Und das Ganze mit anderen Dingen eben auch. Das heißt, wahrscheinlich werden die Daten dann doch in voller Auflösung dann auf den einzelnen Endgeräten liegen.
Also das finde ich genau das Problem an dieser Taktik, wie du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, Andi, weil jetzt gibt es ja diese Fotostreams und ich kann natürlich einzelne Fotostreams, wenn ich die teile mit anderen, ist ja sowas Ähnliches. Das ist ja dann, das Neue wäre ja nur mein Fotostream, den ich mit mir überall teile. Ne?
Genau.
Also jetzt die Fotostreams, die kann ich annehmen oder ablehnen. Das ist schon möglich. Aber wenn ich einen annehme, habe ich den auf allen iOS-Devicen. Wenn ich ihn auf einem kille, ist er auf dem anderen auch weg. Und das müsste man pro Gerät definieren können, weil ich möchte halt zum Beispiel diese Fotostreams nur auf meinem iPhone, das habe ich immer dabei, da habe ich viel Platz, da können die draufgeladen werden, aber auf meinem iPad brauche ich die nicht. Oder andersrum, wie man es will. Ne? Und das geht gerade im Moment nicht gescheit. Oder ich sage, ich will den Stream nur auf meinem Rechner haben. Ich möchte, dass er alles auf meinen Rechner synchronisiert, aber nicht auf mein mobiles zweites Gerät. Ne? Und ich hoffe, da lassen Sie sich was einfallen, weil das finde ich so ziemlich dämlich, wie das gerade gelöst ist. Weil es müllt dir einfach deine Geräte zu.
Ich stimme dir zu, aber ich denke, dass es nicht kommen wird, weil die Endgeräte ja eher dahin tendieren, dass sie eher mehr Speicherplatz haben. Und wenn da so ein Stefan Will eben noch so ein Uraltgerät hat, das juckt dir doch nicht. Ja, die wollen ja Neues verkaufen.
Ich finde nur, also gerade Apple, die haben gute Geräte, zweifellos. Ich besitze die ja selber, aber die sind einfach schlicht und ergreifend zu teuer. Also es ist auch kein angemessener Preis mehr, nur es gibt halt nicht wirklich eine vernünftige Alternative.
Wenn keine Alternativen gibt, dann kannst du ja doch den Preis nehmen.
Genau, das ist das Problem. Und deswegen bin ich der Meinung, müsste man das einstellen können, weil es ist ja absurd, sich ein 64 oder 128 Gigabyte iPad noch zusätzlich zu leisten, wenn man schon ein Telefon von denen hat. Naja, aber gut, anderes Thema ist halt...
Also ich stimme dir da voll zu, Stefan, du hast recht, aber ich befürchte, dass es nicht kommen wird.
Ja, dann bin ich mal gespannt, Tino, wie sie das umsetzen. Also ob man da wirklich selektiv für einzelne Geräte, einzelne Ordner oder Streams oder wie immer sie das schimpfen wollen, teilen oder sharen kann oder in die Cloud schicken. Das fände ich eine schicke Geschichte, das würde ich sicherlich auch nutzen. Aber so allgemeines Vollhochballern, abgesehen von der Problematik, wo die Bilder dann alle liegen. Also es gibt sicherlich Fotos, wenn ich so Landschaftsfotos im Urlaub mache, da habe ich keine Probleme mit. Aber ich sag mal, wenn ich, weil das iPhone halt ständig dabei ist und ich Familienbilder mache, weiß ich nicht, ob ich die immer alle auf all meinen Geräten geshared und im Netz verteilt haben will. Aber das muss dann jeder selber für sich entscheiden.
Richtig. Ich habe eben auch gelogen. Wisst ihr das?
Nee. Du lügst.
Schäm dich.
Genau.
Oh, die Stimme aus dem
Off. Wir sind zu viert.
Ja, aber nur kurz. Ich sitze im Auto und habe verbotenerweise, es darf mir kein Polizist zuhören, gerade mal das Handy per Skype am Ohr. Oh. Ich wollte zumindest
auch wir mal nehmen da aber sein. Auch Hallo schon sagen. Auf, das weißt du, ja.
Ja, das sagten sie mir schon.
Michael, dann kriegst du jetzt, eine Rüge und entweder stellst du dich jetzt an Rand und hältst an oder wir würden dich wieder entlassen, weil das echt nicht cool ist.
So böse seid ihr. Also sowas. Ich stehe natürlich hier auf dem Parkplatz unter einem Baum und bin recht dran gefahren. Aber
okay. Das ist gut. Ja, das muss seine Richtigkeit haben.
Bin ja fasziniert, wie gut das funktioniert.
Super. Ja, prima. Schön, dass du da bist.
Wir haben uns gerade über die neue Kamera, die neuen Kamerafunktionen in iOS 8 vom neuen Apple-Betriebssystem unterhalten, haben aber festgestellt, dass aus der Präsentation noch der springende Punkt, was zumindest das Sharen in der Cloud angeht und auf allen Geräten gleichzeitig halten, dass das noch nicht abzusehen ist. Aber dass es schöne neue Fotobearbeitungen gibt und das ist immer gut als Fotograf. Also wenn man möglichst in einer App viel erledigen kann.
Ja, ich sag mal, der Umfang wird natürlich dementsprechend größer und auch die Funktionalität generell der iPhones nimmt dadurch natürlich zu, was auch die Bearbeitung der Bilder betrifft und ich sag mal auch die qualitative Darstellung der Bilder, die man schießen kann. Und wenn man, wie du, mein lieber Stefan, ja jetzt momentan sagt, ich mache eine Kreativphase mit meinem immer dabei in der Hosentasche und raus, sprich meinem iPhone, dann ist das durchaus, glaube ich, noch ein tolles Feature, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden. Was dann die Sharing-Funktion betrifft, ich denke, da muss man noch ein bisschen schauen. Es ist ja noch nicht ganz spruchreif, man ist ja noch in der Testphase und ich habe hier in dem Musical-Ensemble auch des diesjährigen Sommers einen professionellen Musical-Darsteller, der ist in die Programmierung von iOS-Systemen und Apps eingestiegen. Man hat erstmal seine Musical-Tätigkeit ein bisschen eingestellt und ist momentan hier bei einem Fulda-Unternehmen und programmiert tatsächlich Apps und hat auch schon den Zugang zum neuen iOS 8.
Ja, das wurde am, wann war das? Das wurde am vergangenen Montag wurde das eben angekündigt, dass jetzt ab sofort dann eben die Entwickler darauf zugreifen können und naja, da wird man wohl dann mehr darüber erfahren, wie dann man da in der Praxis mit auskommt.
Der spannende Punkt ist ja noch, und dann haben wir euch genug mit Smartphone-Fotografie genervt. Wir haben ja zwei Faktoren an der Bildqualität von so einem Smartphone oder immer dabei Kamera. Ist einmal natürlich der Sensor und die Optik, das Klassische, aber hier macht auch bei einem Smartphone irre viel die Software aus, weil die ja vieles einfach rechnen. Und je mehr Rechenleistung du hast und je bessere Software-Algorithmen, kannst du ja bis zu einem gewissen Maße die Schwächen eines Mini-Sensors und einer Plastik- bis schlechten Glaslinse ja ein wenig wegrechnen. Und das ist immer so die spannende Kombination. Was kann die Software letztendlich noch mehr an Bildqualität faken? Und was machen sie mit den neuen Geräten dann mit der Linse tatsächlich und dem Sensor. Wenn die Kamera, die Smartphones immer dünner werden, wird natürlich, gibt es ein Problem rein von der Optik bei den Linsen. Und da bin ich mal gespannt, wie sie sich verhalten, weil es macht, in den letzten Jahren hat das einen Riesensprung gemacht, diese kleinen Kameras in Telefonen. Und es ist doch schon für einige Anwendungsbereiche richtig interessant, weil man es halt immer dabei hat und doch ganz passabel funktioniert.
Ja, durchaus. Ja.
Sehr gut. Michael, hast du irgendwie Musik im Hintergrund laufen?
Ja, leider. Ich bin jetzt aus dem Auto ausgestiegen, stehe hier in der Passage, wo ich dachte, das wäre ruhiger und im Hintergrund ist da irgendein Gedüdel, aber ich gehe nicht näher ran. Und beim Rest ist es kalt, weil es ist hier. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass einer von uns direkt über das Telefon per Skype und sich mit einklingt. Ich gehe nochmal ein Stückchen weiter weg. Ich wusste nicht, wie gut das Mikrofon ist, aber ich wollte auch windgeschützt irgendwo stehen.
Das hier, im und Moment jetzt ist es, glaube ich, besser.
Ja, jetzt hört es. Ja, ich bin einfach ein Stück weiter.
Okay, also leider gab es keine weiteren Informationen, ob es eine neue Version von Aperture gibt im Zusammenhang mit OS X Yosemite, was ja doch für viele interessant gewesen wäre. Da wurden lediglich die Fotobearbeitungsfunktionen mal so kurz, wie nennt man das?
Angerissen.
Man hat es kurz angerissen, um eben schon diese Funktionalität zwischen den iOS und OS X Geräten eben mal darzustellen. Also lassen wir uns überraschen.
Darf ich da auch nochmal gerade einhaken, weil das wäre spannend. Wir hatten das ja kurz mal an den Fürstenecker Fototagen so im Zwischentalk am Rande. Wir alle benutzen ja Lightroom und sind eigentlich damit grundlegend auch erstmal zufrieden und sind uns einig, dass das schon eine sehr mächtige Software ist. Aber wie wir ja alle wissen, ist Adobe ja auf dieses Abo-Modell umgestiegen. Und noch gibt es Lightroom tatsächlich zu kaufen und zu besitzen, so dass man es einmal kauft und vielleicht nicht immer jeden Versionssprung mitmacht. Aber es steht ja zu befürchten, dass Lightroom in den nächsten 1-2 Jahren auch in dieses Abo-Modell switcht. Das heißt, ich muss dann jeden Monat Geld dorthin werfen, damit ich das weiter benutzen kann. Und da wäre die Frage nach einer Alternative, zumindest für die Mac-User, ja natürlich Aperture. Und Aperture ist aber im Moment, finde ich, nicht ganz so spannend und gut wie Lightroom. Und wenn da ein Update käme und sie da einen richtigen Wurf hinlegen würden und vor allem so intelligent wären, wie man andere Daten von anderen Fotodatenbanken leicht importieren könnte. Und das ist bei Lightroom ja durchaus möglich, weil man ja diese XMP-Sidecar-Files schreiben kann und damit eigentlich die wichtigsten Informationen mit rausnehmen kann. Das wäre mal richtig spannend. Aber da haben sie nichts gesagt, Tino. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, da gab es gar nichts zu Andeutungsmitteln.
Nee, leider nicht. Also komplett die Software außerhalb des Betriebssystems oder die standardmäßig mit dem Betriebssystem geliefert wird, da wurde gar nicht zugesagt. Eigentlich ganz schade. Aber die Hoffnung geben wir nicht auf.
Das ist die, die als letztes stirbt.
Genau. Der Stefan, der hat neue Hardware.
Gadgets,
genau. Also Gadgets. Genau, nicht unmittelbar irgendetwas, was mit Fotografie zu tun hat, aber im weitesten Sinne dafür zu gebrauchen.
Genau, was lebensnotwendig ist für die digitale Fotografie. Und es ist nicht nur Spielzeug, also das ist aber der positiv besetzte Gadget-Begriff, sage ich mal. Wenn ihr fleißige, treue Hörer von uns seid, wisst ihr, dass ich ganz gern mal in den Schweizer Bergen auf Hütten unterwegs bin, wo es kein Strom und kein fließend Wasser gibt, wo es so ein bisschen alles, wir sagen, basic ist. Und trotzdem habe ich ja gerne Kamera dabei. Und Problem ist, ohne Strom, wenn man da 1-2 Wochen ist, dann kann man entweder sau viele Akkus mitschleppen. Oder das geht, wenn man dann Original-Akkus kauft, auch massig ins Geld, wenn man für 2 Wochen Akkus mittragen möchte. Man kauft Akku-Packs, das wäre das günstigere, mit denen man vielleicht laden kann. Oder, was schon immer mein Hobby war und was ich jetzt mal wieder geupdatet habe, man hat ein Solarpanel mit zusätzlichen Akku-Packs. Und ich möchte euch heute was zu den Goal Zero-Produkten sagen. Die sind eigentlich relativ bekannt und das sind aus meiner Sicht im Moment die einzigen, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis her so gerade für unterwegs zu mitnehmen etwas taugen. Und ich habe da ein kleines Solarpanel mit 7 Watt, Goal Zero Nummer 7. Und das hat verschiedene Anschlüsse. Der wichtigste Anschluss ist aber das, was ich heute zeigen will, zu einem kleinen Akkupack. Der Guide 10 heißt der. Das ist ein Gerät, wo 4 AA-Batterien reinpassen, Nickel-Metall-Hydrid oder was ihr immer da reinschieben wollt, Akkus. Und dieses Solarpanel lädt im Idealfall diesen Akkupack auf. Von dem aus kann ich dann wieder mit einem USB-Kabel jegliche anderen USB-Geräte laden. Neben ein paar anderen Gadgets, aber darum geht es mir eigentlich. Das heißt, man flackt das ganze Ding in die Sonne und kann, wenn es richtig fette Sonne hat, diesen Akkupack laden und darüber hinaus direkt einen Verbraucher, der angeschlossen ist. oder man lädt nur diesen Akkupack und lädt dann, wann immer man will, mit diesem Akkupack andere Geräte. Das ist der eine Teil, um an Strom zu kommen. Das ist gut, weil damit kann man auch sein Smartphone aufladen. Der schafft sogar von der Ausgangsleistung ein iPad Air aufzuladen, allerdings nur knapp so 12-15%, weil dann sind die Akkus leer. Wenn natürlich das Panel an ist und es voll in der Sonne liegt, dann lädt es weiter. Aber jetzt kommt noch das entscheidende Zubehör und der Michael, glaube ich, hat auch so ein Ladegerät, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Es gibt die Firma Pixo, die machen Ladegeräte für diverse Kameraakkus. Und die lassen dieses Ladegerät, heißt Pixo C-USB, lässt sich eben mit USB-Spannung betreiben. Und somit schließt sich der Kreis. Ich kann da meinen Nikon-Akku einspannen. Das hat so einen Federmechanismus. Und ich habe ja drei verschiedene Kameras, also drei verschiedene Akkus. Es ist egal welcher, den schiebe ich da rein. Und dann gibt es so zwei kleine Pins, ein Plus-Minus-Pin, den man vorsichtig an die Position schiebt, wo eben der Akku-Pin für Plus und Minus ist. Und dann packe ich das entweder direkt ans Solarpanel oder nur an den Akkupack und kann dann von unterwegs völlig losgelöst meine Kamera-Akkus laden. Das Ladegerät an sich von Pixo kann ich auch im Auto benutzen mit einem 12 Volt Zigarettenanzünder. Und somit habe ich eine Variante, wenn wir da zwei Wochen sind, komme ich mit beiden zwei Akkus aus. Einer in der Kamera, einer zum Nachladen, habe ich dann ja auch ein bisschen Zeit. Und mit so einem Akku machst du ja ein paar hundert Bilder, die haust du nicht immer gleich in der Stunde auf so einer Berghütte durch. Und in der anderen Zeit oder über Nacht aus dem Akkupack raus kann ich dann meinen Ersatzakku wieder laden. Das finde ich eine scharfe Sache. Ich mag sowas, wenn man so ein bisschen autark sein kann, wenn man wandert oder wenn man irgendwo hinfährt. Und das ist jetzt wirklich gut, weil bisher hatte ich nur ein Solarladegerät. Damit konnte ich Smartphones aufladen, aber nicht die Akkus von der Kamera, weil mir dieses Zwischenteil gefehlt hat mit diesem USB-Lader, der eben Kamera-Akkus lädt. Und ich glaube, Michael, kann das sein? Hast du nicht auch so ein Universal-Batterieladegerät, wo man die Pins verschieben kann und was man, das du im Auto immer benutzt und was du auf der Safari mit in Südafrika hattest, oder?
Ja, das hatte ich in Südafrika mit dabei von der Marke Belkin und hatte halt wirklich das super, den super Vorteil an der Autosteckdose, konnte ich sowohl die Kamera-Akkus kaufen, man braucht nur die passende Ladeschale und ich hatte ja zum Zeitpunkt, ich glaube noch keine 7D, aber es wäre möglich gewesen, auf der einen Seite die Ladeschale für den Akku der 7D und auf der anderen der 40D mit drauf zu haben oder aber eine Haltevorrichtung für vier Mignon, also AAs oder AAAs. Also von daher sehr universell und praktisch einsetzbar, allerdings ohne Solarpanel.
Das Ladegerät hier kann auch ganz normale AA oder AAAs laden, allerdings nur zwei, weil das relativ kompakt ist. Da gehen einfach nur zwei rein. Aber zusammen mit diesem Goal Zero Pack, das gibt's einzeln, dieses Goal Zero Echo Pack und das Solarpanel. Aber es gibt es, die zwei genau gibt es eben auch in einem Bundle. Es wird überall verkauft. Wir machen euch auch mal den Link in die Shownotes. Das ist ein ganz gängiges Bundle, was die da zusammenpacken. Und ja, liegt so, je nachdem, wo ihr es kauft, so um die 110, 120 Euro für das Solarpanel mit Akkupack und der Solarlader. Der kostet, glaube ich, so um die 40 Euro. So erschwingliche Preise, um wirklich stromtechnisch für längere Zeit autark zu werden. Solange natürlich die Sonne scheint.
Ich habe da noch eine Lösung für dich, Stefan, auch wenn die Sonne nicht scheint. Du kaufst dir einfach einen Hamster mit Kraftfutter. Musst du einen Dynamo anschließen, alles gut.
Perfekt. Danke, Andi. Aber dann muss ich ja das Futter mit auf die Hütte tragen.
Ja, vielleicht findest du ja dort ein bisschen Löwenzahn oder ja, okay, sowas.
Das wäre möglich. Ja, also ich habe es bis jetzt, weil ich ja noch nicht wieder auf der Hütte war, nur hier zu Hause im Garten ausprobiert und ich habe es auch noch nicht lange ein bisschen mit rumgespielt. Und das die ein, zwei Mal, die ich jetzt geladen habe, das war super. Es hat gut geklappt. Dauert halt alles ein bisschen länger, je nachdem. Es scheint nicht immer so viel Sonne. Aber bin sehr zufrieden. gut verarbeitet. Auch das Solarpanel, das ist wasserdicht und schmutzabweisend. Das kann man hinten auf dem Rucksack hängen oder draußen liegen lassen. Es hat auch lauter Ösen zum Festmachen. Man kann es klein zusammenklappen. Kommt noch mit ein paar anderen Anschlüssen. 12 Volt Anschluss ist auch dran für so einen Autostecker. Oder man kann die verbinden und in Reihe schalten, so damit man mehr Leistung kriegt, wenn man mehrere hat und so. Ah, ganz schnickschnackig. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ich habe den Link in die Shownotes gepackt.
Gut, super, vielen Dank.
Schick.
Ja. Dann, Tino, ich spiele den Ball wieder zurück. Du hast dir eine neue SD-Karte gekauft?
Ja, es ist ja ein Thema, was immer mal wieder so hochblubbt. Und es geht um diese Wi-Fi-SD-Karten. Bislang bekannt unter dem Namen iFi-Karten, die eben vor allen Dingen von einem Hersteller vertrieben wurden. Und jetzt gibt es inzwischen mehrere Kartenhersteller, die da auf den Zug mit aufgesprungen sind. Und ich habe mir mal auf den verschiedenen Verkaufsportalen die Bewertungen eingesehen und habe mich entschlossen, mal eine hier, die heißt Wi-Fi SD-Karte zu kaufen von der Firma Transcend, wie der Westfale sagt, oder Transcend, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Jedenfalls handelt es sich da um eine äußerlich ganz normale SDHC-Karte mit Class 10 Standard, also mit sehr schneller Datenübertragung, 32 GB Speicher, liegt preislich knapp unter 50 Euro und die gibt es auch als 8 und 16 GB Version, aber ich habe gedacht, ich kaufe dann eine, mit der ich auch mal ein bisschen flexibel bin. Funktionieren tut das Ganze, indem man die Karte in seine Kamera schiebt. Es gibt auf der Homepage des Herstellers eine Liste mit kompatiblen Kameras und das sind ziemlich viele. Die Karte wird in den Kartenslot gezogen, bezieht ihren Strom eben dann von der Kamera und die baut ein WLAN-Netz auf. Und in dieses WLAN-Netz kann man sich per Smartphone, Tablet oder mit seinem Rechner einloggen. Und diese Karte muss nicht erst aktiviert werden, wie man das zum Beispiel von den iFi-Karten kennt, dass man irgendeinen Zugangscode oder so etwas eingeben muss oder sich auf der Homepage registrieren muss, sondern man kann die Karte sofort nutzen. Und wie kommen dann die Bilder von der Karte auf das Smartphone oder auf den Rechner? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann man das per App tun oder man kann das mit seinem Browser machen. Per App funktioniert das so, dass man die App startet und dann sofort nach dem Fotografieren sich die Bilder auf dem Handy anzeigen lassen kann. Und dann gibt es unten so einen Download-Button, den man ja auch von anderen Apps kennt. Und dann kann man sich einfach diese Bilder oder dieses eine Bild, was dann gerade angezeigt wird, in seinem Fotoarchiv speichern. Leider ist das automatische Speichern auf dem Handy nicht möglich, sodass man dann halt alle Bilder, die man dann eben am Abend gemacht hat, auch sofort dann auf seinem Smartphone hat. Alternativ kann man mit der App auch auf den Dateiordner der Speicherkarte zugreifen und dann später auch nacheinander alle Bilder herunterladen. Wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo auf einer Feier bin und ich habe da nur die Kamera und mein Handy, habe keinen Rechner dabei und will das auch nicht mitnehmen, so kann ich mir dann eben ein paar Bilder da runterziehen und zum Beispiel bei Facebook posten oder so. Apropos Facebook, diese App, die dabei ist, kann man eben auch so konfigurieren, dass man alle Bilder automatisch bei Facebook in einen Ordner hochlädt. Flickr ist auch möglich und dann sind da noch zwei andere Dienste gewesen, die man da konfigurieren kann. Leider gibt es zurzeit noch keine Dropbox-Unterstützung, sodass die Bilder gleich irgendwo gleich online landen, sodass die sich andere Leute anschauen können. Man hat auf diese Karte mit maximal 3 Smartphones Zugangsmöglichkeit, aber so über so eine Dropbox-Unterstützung oder so etwas, das wäre schon ziemlich cool, wenn man da irgendeinen Ordner freigeben könnte, in dem die Karten in denen die Karte eben die Bilder hochschaufelt. Was aber dann mit einem kleinen Umweg doch geht. Es gibt nämlich, das habe ich im Netz entdeckt, ein Plugin für Lightroom. Das hat geschrieben Frank Eberle, der bietet das kostenlos auf seiner Homepage zum Download an. Und damit kann man ein Tethered Shooting realisieren. Funktioniert so, man fotografiert eben und das Lightroom-Plugin saugt sich dann die Bilder aus der Karte. Man muss dann eben, man verbindet also seinen Rechner mit dem WLAN der Karte und dieses Plugin in Lightroom, in dieses Plugin gibt man die Zugangsdaten der Karte ein und das saugt sich dann eben die Bilder aus dem Ordner, immer dann, wenn ein neues Bild gemacht wird, saugt sich das rein und wird dann angezeigt. Und wenn man dann zum Beispiel den Vollbildmodus aktiviert in Lightroom dann, und das auf dem Beamer ausgibt, hat man im Prinzip ja so eine Art Fotoshow in Echtzeit. Und den Upload zur Dropbox könnte man zum Beispiel damit realisieren, dass man in diesem Plugin den Ordner so definiert, dass dieser in der Dropbox liegt. Also die Bilder werden von diesem Plugin von der Karte runtergeladen und in einen Ordner gespeichert, normalerweise der Bilderordner von Lightroom. Und den kann ich aber durchaus ja in die Dropbox packen, sodass man das dann damit dann synchronisieren kann. Ja, also aber erstmal überhaupt, dass man eben die Bilder dann schnell über einen Beamer präsentieren kann mit Hilfe dieses Lightroom-Plugins, das finde ich eigentlich ganz schön. Oder dass man eben Tethered Shooting machen kann, ohne dass man dafür ein Kabel braucht. Das funktioniert ganz gut. Bei mir habe ich das jetzt an der D7000 so eingerichtet. Die D7000 hat zwei Kartenschächte, dass im ersten Kartenschacht meine normale SD-Karte liegt und im zweiten Kartenschacht diese WLAN-Karte. Und auf der Hauptkarte werden die Bilder in RAW geschrieben und auf die WLAN-Karte habe ich dann die Bilder als kleine JPEGs schreiben lassen. Das lässt sich an der Kamera einstellen. Und ich weiß gar nicht, wie groß die kleine Auflösung da ist, aber ich weiß nicht, 3, 4, 5 Megabyte oder so, Megapixel. Und das reicht ja völlig aus, um die Bilder bildschirmfüllend oder sich anzuschauen oder noch zu vergrößern. Also das funktioniert ganz gut.
Tino, ja? Das war gerade nochmal ein guter Tipp, weil ich habe so eine iFi-Karte und da ist das auch das Problem, dass wenn du, ich habe die Schächte dann auch so konfiguriert, weil wenn du da über diese relativ lahme WLAN-Verbindung RAWs mit 24 Megapixel oder bei dir 36 Megapixel in der großen Kamera überträgst, das macht keinen Spaß. Ne?
Richtig.
Es also geht das, sowas von lahm, das macht überhaupt keinen Sinn.
Genau, das Downloaden ist also dauert selbst bei den ganz kleinen Dateien, braucht man schon, ja, ich habe es jetzt nicht genau gemessen, aber ich schätze mal so, wenn es schnell geht, sind es 3 Sekunden und sonst aber auch gerne 6, 7, 8 Sekunden. Aber ich finde das eigentlich so ganz nett, wenn man bei so einer Party ist, bei so einer Hochzeit ist und dann hat man beispielsweise irgendwo einen Rechner stehen oder sei es auch nur ein iPad irgendwo und man kann dann die Bilder dann irgendwo an der Bar oder irgendwo beim Brautpaar oder so kann man sich dann anzeigen lassen. Ich finde, das ist eine ganz nette Funktion. Die Reichweite der Karte habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich habe halt gemerkt, wenn man so in Tethered Shooting Position ist, wenn man das iPad oder das Notebook so 1-2 Meter neben der Kamera hat, geht es wirklich sehr flink. Wenn es weiter weg ist, 10-20 Meter, wird es deutlich langsamer. Aber ansonsten funktionierte das bis jetzt reibungslos. Ich hatte noch keinen Kontaktabbruch. Und ich werde das weiter ausprobieren und werde mal darüber berichten. Es gibt in der nächsten Zeit so einige Veranstaltungen, wo ich spaßeshalber fotografieren werde. Und da werde ich auf jeden Fall mal mein iPad mitnehmen, Entschuldigung, das auf so ein kleines Stativ stellen und dann mal gucken, wie das so ankommt, wenn man die Bilder da in nahezu Echtzeit sich anschauen kann.
Tino, hast du mal getestet, wie sich die Karte verhält, wenn du mal aus dem Empfangsbereich rausläufst beziehungsweise wenn die Kamera irgendwie in PowerSafe geht oder der Rechner, wie das mit dem Reconnecten funktioniert?
Also, mit PowerSafe, das ist so, dass die Karte überhaupt erst funktioniert als WLAN-Karte, wenn man in der Kamera eingestellt hat, dass dieses PowerSafe abgeschaltet ist.
Ah, okay.
Denn die Kamera muss ständig mit Strom versorgt werden. Das klingt jetzt so, als wäre die Kamera in einer halben Stunde leer. Also als wäre der Akku leer. Das passiert aber nicht. Also ich hab da wirklich am Wochenende viel mit rumgetestet und mein erster Akku ist immer noch so weit, dass man ihn benutzen kann. Also das hat ganz gut bis jetzt funktioniert. Wie gesagt, ein Test, wie weit das Netzwerk reicht, das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin immer so im Umkreis von 10, 15 Metern geblieben und da gab es bis jetzt noch keine Probleme.
Du hast gerade von dem Party-Setup gesprochen und wir hatten das schon mal in unserer 100. Folge, weil ich habe jetzt auch schon das bei zwei größeren Geburtstagen gemacht, mit den iFi-Karten und direkt mit dem Beamer an die Wand geworfen. Und da gibt es noch eine nette Ergänzung. Es gibt verschiedene Smartphone-Setups, wo die Leute dann mit ihrem Smartphone fotografieren können und das landet auch noch auf der Leinwand. Und das macht echt Spaß. Vor allem habt ihr nachher einen Ordner auf dem Notebook, was da am Beamer hängt und was alles sammelt, mit allen Bildern. Und die könnt ihr dann dem Hochzeitspaar, dem Geburtstagskind oder so geben. Und guckt mal in der Folge 100 nach. Das Setup ist auch nicht von uns. Das ist von Bastian Wölfle. Ich habe das da verlinkt. Und ihr braucht halt ein Notebook und so eine Karte wie der Tino oder die iFi-Karte. Und fürs Telefon gibt es eine App, die nennt sich Remote Snap. Damit geht das ganz gut. Da gibt es einen Server dazu, der läuft dann auf dem Notebook. Und es ist ein nettes Projekt und macht richtig viel Spaß.
Ja, guter Tipp, klingt gut. Na gut, so viel zu dieser Wi-Fi oder ja, Wi-Fi SD-Karte.
Andi. Coole Alternative zu denen, die man schon kennt. Also von daher muss ich sagen, iFi, die jetzt am Anfang angefangen haben mit unheimlicher Verzögerung und Geschwindigkeitsproblemen, klingt es doch schon mal ganz gut und toll, dass in dem Markt auch immer mal wieder neue Anbieter kommen. Ja, Andi, jetzt liegt's an dir.
Ja, jetzt liegt's an mir, genau. Also ich hatte ja vor einigen Folgen, das ist schon ein paar Folgen her, hatte ich ja angekündigt, dass ich nach einem mobilen Blitz mit mehr Bums suche. Ich habe jetzt auch einen gefunden, den habe ich bestellt, ich habe ihn aber noch nicht, da berichte ich in den folgenden Folgen irgendwann mal darüber. Aber im Zusammenhang mit den Blitzen tauchen immer wieder so drei Begriffe auf, da möchte ich einfach mal so ein bisschen Klarheit in den Nebel bringen. Und zwar handelt es sich um die drei Begriffe Synchronisationszeit, Highspeed-Sync und Super-Sync, was es seit neuestem gibt. Die Synchronisationszeit, die kennt jeder, der schon mal im Studio war und da manuell geblitzt hat. Da ist eure Kamera, hat meistens eine Synchronisationszeit irgendwo zwischen einer 160stel und einer 250stel Sekunde. Das heißt, ihr habt ja vor eurem Sensor, habt ihr ja den sogenannten Vorhang. Das sind zwei bewegliche Teile, die den Sensor verdecken. Das heißt, der eine Teil huscht über den Sensor weg. Der Sensor liegt frei, es kann ein Bild gemacht werden, es wird geblitzt und dann huscht der stehen gebliebene Teil wie dem jetzt vorgeeilten hinterher und dann schnalzen die wieder zurück. Das funktioniert alles mechanisch so. Und in dieser Zeit, wo der Sensor komplett offen ist, muss ein Bild gemacht werden. Wenn wir die Belichtungszeit zu kurz wählen, passiert Folgendes. Der erste Vorhang macht auf und während er noch aufgeht, geht der andere zu. Und dann, wenn ihr dann blitzt, dann ist ein Teil des Sensors verdeckt und ihr bekommt den berühmten schwarzen Balken. Das zur Synchronisationszeit. Die Hersteller von den Systemblitzen haben sich dann sowas wie Highspeed-Sync einfallen lassen. Und zwar wird bei Highspeed-Sync einfach der Blitz mehrfach gezündet. Ihr müsst euch vorstellen, wir wollen jetzt blitzen mit einer, was weiß ich, mit einer 800stel oder 1000stel Sekunde. Dann geht der Vorhang ein Stück auf und bevor der folgende Vorhang zugeht, wird einmal geblitzt. Dann wandert der erste Vorhang wieder ein Stück nach vorne und der hintere folgt. Dann wird wieder geblitzt. Das wird so oft gemacht, bis wir am Ende angekommen sind. Und das ist so ein gepulster Blitz, aber dadurch haben wir trotzdem den Sensor einmal komplett belichtet. So funktioniert das Highspeed-Blitzen oder Highspeed-Sync heißt der dazugehörende Begriff. Und jetzt seit, die Technologie gibt es noch gar nicht so lange, da ist jetzt SuperSync aufgetaucht. Das SuperSync setzt voraus, dass ihr einen relativ langsamen Blitz habt. Und zwar müsst ihr euch das jetzt so vorstellen, ihr belichtet mit einer 2000stel oder 4000stel Sekunde, wenn es schnell gehen soll. Und wenn der Blitz lang genug leuchtet, so dass dieser Schlitz, der eben beschriebene, komplett über den Sensor huscht und die ganze Zeit, also quasi wie ein Dauerlicht, die Lichtquelle leuchtet, dann habt ihr auch den Sensor komplett einmal drüber belichtet und das wird jetzt von den, ich glaube, der Michael weiß das, glaube ich, die Pocket Wizards können das schon die ganze Zeit. Ist es richtig, Michael?
Ja, Pocket Wizards, je nachdem, was man hat, die TTL-Übertragung können das die ganze Zeit schon. Das passt okay. Ganz gut. Und bei den anderen, die man die ganze Zeit, die älteren Pocket Wizard 2, die man bei den ganzen Model-Serien, die es da so gibt, ne, Germany's Next Topmodel und sonstiges, immer mal sieht bei den Kollegen, die sind noch nicht ganz in der Lage. Aber die neuen, die drei, können auch das.
Okay. Und jetzt gibt es da ein Produkt aus Fernost, das heißt aus Hongkong. Und zwar ist unter Strobisten die Marke Yongnuo ja relativ beliebt. Und die haben den Yongnuo 622-C für Canon und -N für Nikon. Und dieser unterstützt jetzt auch dieses SuperSync. Ich wollte das einfach mal erklären, um einfach die Begrifflichkeit da mal ein bisschen auseinander zu dröseln. Also es ist nicht immer so super, wenn der oder nicht immer unbedingt die Voraussetzung, um ein scharfes Bild zu bekommen, dass der Blitz super schnell abbrennt, sondern es geht auch, wenn er ganz lange brennt oder leuchtet, wie auch immer, und ihr dann nachher SuperSync benutzt. Aber da braucht ihr auch wirklich die Funkstrecke, die das dann unterstützt.
Ja, und generell würde ich nur ganz kurz anfügen, dass auch bei den Highspeed-Syncs, nicht jetzt bei SuperSyncs, aber bei Highspeed-Syncs eins dazu gehört, zu wissen, nämlich, dass die Lichtmenge innerhalb einer kürzeren Belichtungszeit natürlich auch dann geringer ist.
Ja, also
eine kleine Ergänzung nur vorneweg.
Also das muss, die vielen Blitze können natürlich auch nur mit einer vollen Energieladung abgefeuert werden. Und wenn die fünfmal blitzen, habt ihr natürlich nur ein Fünftel der Leistung zum Blitzen zur Verfügung. Also geht ordentlich auf die Leistungsreserven, wenn er sowas macht. Ja, das dazu. Ich weiß nicht, ob der Tino bei seinem Judo-Shooting auch Blitze benutzt hat, aber ich glaube, der Tino wollte uns davon auch noch berichten, wie er Judokas fotografiert hat.
Ja, wir hatten interessante Fototage. Michael, der muss mal da hinten die Musik ausmachen.
Ist ein Argument, Dankeschön.
Und zwar hatten wir die Fürstenecker Fototage kürzlich und der Michael hat uns einen Kontakt hergestellt zum ersten Fulda Judo Club. Und der hat uns eingeladen, weil der Verein für neue Handzettel oder Prospekte auch gerne mal wieder
für die Homepage
ein paar neue Fotos brauchte. Und das war sehr schön. Die hatten sich also total klasse vorbereitet. Da wurden Matten ausgelegt und ich bin jetzt im Judo nicht zu Hause. Ich hatte also überhaupt gar keine Ahnung, auf was für einem Bodenbelag da die Übungen ausgeführt werden. Und was sehr interessant war und wo man auch wieder gelernt hat, worauf man alles zu achten hat, dass zum Beispiel diese Judomatten, das sind so einmal ein Meter große Matten, so Turnmatten, und die haben eine Struktur. Man sieht das, wenn man so von seiner Seite drauf schaut, dass die eben so eine geriffelte Struktur haben.
Tatamis heißen die.
Okay. Und je nachdem, wie man die hinlegt, also wenn man die einmal um 90 Grad dreht, dann haben die ja, läuft diese Struktur eben nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten. Und das hat, wenn man von der Seite fotografiert, die Funktion, oder das hat den Nachteil, dass also das Licht, was von irgendeiner Seite einfällt, eben reflektiert oder eben weniger reflektiert, sodass einige Matten dann auf einmal viel heller aussehen als die anderen. Also musste man erstmal darauf achten, dass alle Matten in der gleich ausgerichtet sind. Und wenn man dann, ich weiß nicht, wie viele Felder die ausgelegt haben, ich glaube, das waren so 6x6 Reihen oder so, also 36 Matten, dann muss man schon wirklich darauf achten, dass da wirklich jede einzeln richtig liegt. So. Dann haben wir uns überlegt, mit welchen technischen Einstellungen an der Kamera wir fotografieren wollten. Und bei Sport ist ja immer eine Option zu sagen, ich brauche eine kurze Belichtungszeit. Insofern wäre eine Möglichkeit, in die Zeitvorwahl zu gehen. Und bei den Sportarten, die ich bisher fotografiert habe, oder bei den Ereignissen, bei denen ich bisher fotografiert habe, bin ich eigentlich bis jetzt immer so mit einer 4 oder 500 Sekunde ausgekommen. Und hier beim Judo habe ich wirklich gemerkt, dass das eigentlich schon zu langsam ist. Also 800 oder 1000 Sekunde wäre da eigentlich optimal gewesen. Und so habe ich bei meinen Fotos, worauf ich mich dann immer verlassen hatte, dass 400, 500 Sekunde eigentlich ausreicht, doch so den ein oder anderen Fuß, der dann durch die Luft wirbelt und dann doch schon ein bisschen verschwommen ist. Weil ich ganz gerne den Hintergrund der Halle nicht ganz so scharf haben wollte, habe ich dann auch die Blende mit 2,8 vorgegeben, und dann blieb ja als variables Element nur noch der ISO-Wert, und das kann man dann ja ganz gut mit der ISO-Automatik lösen. Ja, und da haben wir eigentlich ganz gute Ergebnisse erzielt. Hier ist natürlich eine Kamera mit guten ISO-Werten in den hohen Bereichen ganz vorteilhaft. Ich hatte eben schon die Matten angesprochen. Die können so eine Fehlerquelle sein, dass man nachher auf den Fotos irgendwelche ungewünschten Nebeneffekte bekommt. Aber achtet, wenn ihr zum Beispiel in einer Sporthalle fotografiert, bei der ihr die Möglichkeit habt, Einfluss zu nehmen, also bei keinem Sportereignis auf offizielle Art, sondern wenn es wirklich so eine vorbereitete Halle sein soll, dass die Halle wirklich leer ist oder aufgeräumt ist. Und eine leere Sporthalle, die ist auf einmal überhaupt nicht leer, wenn man sich die Fotos anschaut. Da steht zum Beispiel irgendwo in der Ecke steht der Mattenwagen, da hängen vielleicht die Kletterseile, da sind irgendwelche Klettergerüste an der Wand, die so nach vorne oder hinten geklappt sind. Da steht vielleicht eine Tür zur Umkleide offen. Dann haben vielleicht die Judoka ihre Schlappen irgendwo an der Seite der Matte abgestellt. Dann steht da vielleicht ein Rucksack oder eine Tasche und so weiter. Alles so Dinge, die man beim Gang durch die Halle so gar nicht wahrnimmt. Aber auf einmal bei dem Foto steht das dann auf einmal im Bild und sorgt für unheimlich viel Unruhe im Bild. Also achtet bei solchen Dingen darauf, dass die eben verschwinden. Wir haben das so gelöst, dass wir zum Beispiel vor die Mattenwagen so drei hohe Weichturnmatten aufgebaut haben, und dahinter konnte dann alles andere gelegt werden, sodass man dann ein etwas ruhigeres Bild in der Halle hatte. Ja, und sonst von der Perspektive, bei den Ballsportarten ist das ja immer ganz interessant oder ganz schön, wenn man sich bodennah platziert, weil eben die Sportler doch eine ganz andere Aussagekraft bekommen. Und ich muss sagen, dass ich ja weitestgehend bodennah fotografiert habe, und die anderen Kollegen, die mit mir fotografiert haben, haben die Fotos auch aus anderen Perspektiven geschossen, zum Beispiel so aus 3 Metern Höhe. Da gab es so eine kleine Empore, auf die man klettern konnte. Und was mir da unheimlich gut gefallen hat, dass durch diese etwas erhöhte Position der Fokus unheimlich gut auf die Sportler gelenkt wurde, da die Halle mit ihren ganzen Elementen, die da noch so zu sehen waren, überhaupt nicht mehr so im Fokus standen. Also man hat eben dann oben auch die Fenster nicht mehr gesehen oder die Hallenbeleuchtung, sondern man hat wirklich von oben auf die Sportler drauf geguckt schräg und hat eben so die Sportler und die Matte wirklich so als das Hauptelement gesehen. Und das hat mir gut gefallen, als ich hinterher von den Kollegen auch einige Fotos sehen konnte. Ja, also auch oder gerade jetzt so bei der gestellten Sportfotografie oder wo man die Möglichkeit hat, den Ort wirklich mitzugestalten, Einfluss zu nehmen, wirklich darauf achten, dass man wie im Studio alles tiptop aufgeräumt hat und auch wirklich mal einen Probeschuss zu machen bei der einen oder anderen Wurftechnik, dass man mal schaut, wie lang brauche ich überhaupt oder wie kurz muss die Belichtung sein, damit ich überhaupt damit ich überhaupt eine wirklich eingefrorene Bewegung bekomme.
Ja, da bewahrheitet sich doch immer wieder, dass man doch viele Perspektiven ausprobieren soll.
Ja, richtig, absolut. Und wenn man sonst von vielen Sportarten auch immer ganz froh ist, mit einer großen Brennweite zu fotografieren, würde ich auch gerne einfach nochmal dazu raten, nehmt mal ruhig mal ein Weitwinkelobjektiv und legt euch mal direkt an die Matte ran, weil durch dieses Weitwinkelobjektiv, so eine Sporthalle oder da, wo man auch immer fotografiert, erstmal unheimlich interessant wirkt. Also der Sportler wird wirklich in so eine riesen Kulisse hineinversetzt und das ist auch wieder, sorgt auch wieder dafür, dass die Perspektive noch wieder interessanter wird, wenn man eben mit einem Weitwinkelobjektiv fotografiert. Das so ein paar Eindrücke und wenn ihr mal Sport fotografiert und habt da Erkenntnisse, dann lasst es uns mal wissen, dass wir auch mal darüber berichten können.
Ja, ich kann dazu sagen, ich habe die ersten Bilder dann auch mir angucken dürfen innerhalb der Fototage. War verwundert, dass der erste Vorsitzende, und da muss man sagen, der gute Kontakt zum Verein besteht einfach aus einer langjährigen Freundschaft, hat immer eine Tanzkollegin von mir geheiratet, selber an dem Tag nicht da sein wollte, sich dann aber effektvoll auf die Matte hat werfen lassen und der mich dann auch dann kurz drauf anrief, weil er meinte, er müsste mir Feedback geben, wie denn der Herr Trubel, was für mich unheimlich befremdlich klang, sich benommen hätte. Und ja, im Großen und Ganzen war der Verein auch unheimlich happy, dass ihr da wart und die ersten Bilder, die sie wohl auf der Kamera mal von dem einen oder anderen gezeigt bekommen haben, hat schon mal dafür gesorgt, dass der Verein an sich wirklich schwer begeistert war von der Aktion. Ich muss dazu sagen, die haben auch ein Showprogramm, für die ist das Organisieren ein bisschen einfacher als dann der nachrückende Verein, wo es ja nicht ganz so toll war. Aber ganz klar auch das Verständnis da ist, dass wenn wir zum Beispiel, jetzt will ich nicht lügen, hieß er Björn, ich glaube Björn, der Orthopäde aus Augsburg, der mit bei dir war, der hat ja 1040 Bilder geschossen in der Zeit, die er da war.
Bernd war das.
Und Bernd war es, genau, nicht Björn. Eieiei, ich schäme mich, der war letztes Jahr bei mir im Kurs. Bernd, 1040 Bilder und dann war der erste Anruf von Mike Thiel, der das Ganze ja vor Ort organisiert hat. Das ist der zweite Vorsitzende. 1000 Bilder pro Fotograf, das waren 5 Stück, das sind 5000 Fotos, da kriegen wir einen Riesenausfall.
Ja, genau.
Und, nein, aber ich meine, das Verständnis, dass man dann sagt, okay, Leute, es ist Bewegung mit in den Bildern, ihr werft, ihr setzt an, die Person hebt vom Boden ab, die Person fliegt durch die Luft, die Person kommt auf, das ist eine Bewegungssequenz, dann hält man schon mal länger drauf, um das Bild zu haben. Das heißt, es ein kleinerer Anteil von der Menge an Bildern ist der, der effektiv zum Schluss übrig bleibt.
Ja, das ist auch ein Tipp, den man generell überhaupt mal beim Fotografieren geben sollte. Wenn man einen Auftraggeber hat oder sei es ein Pärchen für ein Hochzeitsshooting und man macht auch, egal ob man das jetzt ehrenamtlich oder richtig professionell macht, sprecht nicht darüber, wie viele Bilder ihr gemacht habt. Wenn ihr beispielsweise an einem Abend 2000 Mal auf den Auslöser gedrückt habt oder 1000 Mal auf den Auslöser und da waren vielleicht auch ein paar Serienbilder mit dabei, die man ja sowieso nicht alle verwenden kann, und der Auftraggeber erfährt am Abend, Mensch, über 1000 Bilder gemacht und dann bekommt er nachher ein Rolling oder bekommt er einen USB-Stick mit 200 Bildern, dann fragt er sich natürlich, wo sind denn die 800 Bilder? Kann ich da nicht nochmal was von sehen? Und dann sorgt man denn doch eben für Enttäuschung, wenn man dann diesem Wunsch nicht entsprechen kann, aus gutem Grund.
Also alle Fälle.
Also dann lieber wirklich die Klappe halten und sagen, ja, sind schon ganz schön viele. Und aber
sind ein paar ganz gute dabei, glaube ich.
Oder so, genau. Und dann aber konkrete Zahlen nicht in den Raum werfen. Und ich finde es auch eben wichtig, dass man wirklich knackige, gute Bilder nachher abliefert, wo man bei jedem Bild sagt, Mensch, das ist aber klasse geworden, als wenn man nachher so eine Masse abliefert, wo dann der Auftraggeber nach dem 300. Bild die Bilder einfach nur noch so wie auf dem iPad eben durchwischt und da auch nichts mehr dran findet an den Bildern.
Ihr müsst euch eben auch im Klaren sein, dass die Leute, wenn ihr 10 ähnliche Bilder habt, spätestens am dritten auch gelangweilt ist.
Ja.
Also dann sucht auch einfach wirklich nur das beste Bild raus. Das funktioniert, wenn ihr Lightroom nutzt, sehr, sehr einfach. Ihr markiert euch eine gewisse Auswahl an Bildern, drückt die Taste N und da kriegt ihr all die, die ihr gerade markiert habt, nebeneinander dargestellt. Und dann klickt ihr einfach nur noch weg, bis nachher ein oder zwei übrig bleiben. Die markiert ihr euch in irgendeiner Form durch ein P wie ein Pick beispielsweise und dann habt ihr euer Bild.
Ja, und das Ganze soll aber auch nicht heißen, dass wir einfach immer nur draufhalten und massenhaft Bilder machen in der Hoffnung, ein gutes Bild zu
erlangen. Nicht.
Es geht darum, sich an die jeweilige Situation anzupassen. Das heißt, bei schnellen Abläufen ist das Risiko eines Fehlschusses wesentlich größer als bei langsamen Abläufen. Nehmt ihr einen geordneten Prozess, der gemütlich läuft, dann schießt ihr auch weniger Bilder im regulären und professionellen Fall. Kein bloßes Draufhalten und einfach nur mal durchdrücken und irgendwo ist schon was dabei, sondern wirklich dann abzuwägen, was habe ich hier vor mir? Ist es eine schnelle ablaufende Folge wie Sport? Also nicht jede Sportart ist schnell, Schach ist auch Sport. Aber als Beispiel, oder haben wir einen geordneten Ablauf, den man kennt? Nehmen wir mal an, ich sag mal, keine Hochzeit ist gleich, aber eine Hochzeit hat zumindest einen ähnlichen Ablauf und hat weniger Stressfaktoren als ein Sportevent. Und man schießt automatisch auch ein paar weniger Bilder. Es ist also kein Massenshooten und einfach nur draufknallen, was das Zeug hält, sondern wirklich ein konzentriertes und an die Situation angepasstes professionelles Verhalten, wo man sagt, hier kann ich nicht genau abwägen, es ist kein Tanz. Tanz hat irgendwann einen Rhythmus, das habe ich das letzte Mal erzählt, man gewöhnt sich irgendwann an die Reihenfolge, man weiß, wann der Sprung kommt, man weiß, wann die Drehung kommt, wenn sich die Choreografie wiederholt. Wenn man Sport hat, den man nicht kennt, wie Tino jetzt. Tino hat im Sport unheimlich viel Erfahrung. Ich würde mal sagen, die wirklich intensivste ist momentan sein Heimatverein, Fechter Basketball. Da ist es für ihn ein bisschen einfacher, weil er die Abläufe kennt und kommt jetzt zu Judo. Und klar, wir machen Würfe, wir machen Rollen, dann ist es aus der Natur heraus erstmal so zu sagen, okay, wir sichern das. Es gibt einen spannenden Moment beim Anheben und Hebeln, es gibt den spannenden Moment des Fliegens und es gibt den Moment des Aufkommens. Das sind drei Punkte und dazwischen sind aber wenigstens nochmal 10 andere Bewegungsabläufe. Und das macht dann die Menge an Bildern aus.
Da kann ich euch auch nur einen Tipp mitgeben. Ich habe ja früher lange Jahre Karate gemacht, was durchaus ähnlich schnelle Bewegungen beinhaltet. Wenn ihr eine Sportart fotografieren wollt, die ihr noch nicht kennt, lasst die Leute erstmal machen, setzt euch nebenhin und schaut euch die Bewegungsabläufe an. Ich behaupte, dass ihr den wirklich finalen Punkt besser erwischt, wenn ihr die Bewegungsabläufe kennt, als wenn ihr einfach nur massenhaft Fotos schießt und durchrattern lasst. Das ist so meine Erfahrung bei der Sportfotografie. Einfach nur so als Tipp.
In 14 Tagen gibt es ein Interview mit der Eichhörnchenfotografin Margret Brackan aus Hannover. Vielleicht hat jemand schon im Fernsehen die Sendung Naturnah jemals gesehen. Das ist so eine Sendereihe im dritten Programm. Und da geht es immer darum, irgendwelche Menschen vorzustellen, die sich mit irgendetwas aus der Natur beschäftigen. Da gab es mal eine Sendung von jemandem, der Gutachten erstellt hat über Fledermäuse, die eben nicht gestört werden dürfen, wenn Windkraftanlagen zum Beispiel gebaut werden. Oder eben auch wurde von einer Fotografin aus Hannover berichtet, die eben sich die Liebe für die Eichhörnchen entdeckt hat und dann eben in Hannover die Eichhörnchen gesucht und gefunden hat. Und da wurde eben das Leben der Eichhörnchen dort porträtiert und eben dieser Fotografin, die sich da der ganzen Sache zugewandt hat. Und die habe ich besucht, habe mit ihr Eichhörnchen fotografiert und ein Interview mit ihr geführt und in 14 Tagen hier an dieser Stelle das Interview mit ihr und dann alle weiteren Informationen.
So, dann habe ich noch ein kleines Thema und zwar, ich habe es endlich mal geschafft, nachdem ich ja schon längere Zeit hier in Berlin bin, endlich mal auf die Reichstagskuppel zu kommen.
Ah, sehr gut.
Das ist für Berlin-Reisende, habe ich da einen kleinen Tipp. Kümmert euch ja, gut 4 Wochen davor darum, dass ihr auf die Reichstagskuppel oben raufkommt. Und zwar gibt es da eine Webseite, die ich jetzt nicht auswendig habe, aber wenn ihr danach googelt, Reichstagskuppel und da findet ihr schon den Link. Also früher war es so, da war vor dem Reichstag war eine lange Schlange, da konnte man sich anstellen, da ist man irgendwann an die Reihe gekommen. Das ist nicht mal so. Die lange Schlange hat sich jetzt auf die Straße rechts daneben verlagert und zwar haben sie da so eine kleine Anmeldestelle geschaffen. Da kann man sich mehrere Stunden anstellen und bekommt dann für den nächsten oder übernächsten Tag ein Ticket. Oder man plant das vorher. Da gibt es eine Webseite und dann kann man sich sogar eine Uhrzeit aussuchen, wann man da hin möchte. Das empfehle ich jedem, weil das schafft ihr sonst nicht. Wenn ihr über ein Wochenende oder ein langes Wochenende in Berlin seid, da kommt ihr nicht hoch, da habt ihr keine Chance. Es sei denn, ihr habt gerade Glück, ist jemand abgesprungen. So, dann.
Von der Reisekuppel abgesprungen.
Nee, von dem Termin abgesprungen, meinte ich. Da oben runter zu springen, das ist, glaube ich, kaum möglich irgendwie. Da sind so breite Dächer da irgendwie an der Seite, da kommt man so einfach nicht runter. Okay. ich habe einfach mal das Risiko auf mich genommen, dass die mich wieder wegschicken. Und zwar war ich unterwegs mit relativ schwerem Gepäck. Ich habe einen Fotorucksack dabei gehabt, darauf mein Berlebach-Holzstativ geschnallt und bin da dahin gezogen. Da habt ihr eine Personenkontrolle, wie ihr das am Flughafen kennt. Da wurde meine Tasche mitsamt Stativ durchleuchtet. Da lag mein Zeug auf dem Band und dann rief einer, oh, da muss die Polizei kommen. Da dachte ich erstmal, oh wei, was ist denn jetzt passiert? Naja, dann kam dann der Polizist und hat mich freundlich, also wirklich freundlich darauf hingewiesen oder vielmehr erstmal gefragt, ob ich denn von der Presse sei. Das habe ich natürlich verneint. Da sagt er, ja, das ist in Ordnung, weil ansonsten müsste er mich jetzt wieder hier rausgeleiten. Wenn ich das nur privat aufnehme, wäre das okay. Und dann bin ich eben mit meinem ganzen, ja, mit meinem Rucksack und Stativ da hochmarschiert. Also da wird man dann hochgeführt über einen Aufzug, relativ groß, und dann ist man dann da oben. Und dann kann man dann auch so lange bleiben, wie man möchte. Und jetzt sind ja auf der Reichstagskuppel, viel mehr in der Reichstagskuppel und auch in der Umgebung da oben relativ viele Menschen. Und ich wollte eigentlich keine fremden Menschen fotografieren, sondern ich wollte eher Architektur fotografieren. Da habe ich mir schon mal Graufilter mitgenommen. Ich habe einen Dreifach-Graufilter und irgendein Zehnfach. Der Zehnfach, der war mir zu umständlich, weil dann habt ihr kein Licht mehr zum Fokussieren. Da müsst ihr das manuell einstellen, dann den Graufilter draufschauen. Das war mir dann zu umständlich. Ich habe dann also den Graufilter genommen, der mir 3 Blendenstufen nimmt, habe den da draufgeschraubt und habe einfach relativ lange Belichtungszeiten genutzt von 30 Sekunden. Und solange sich die Menschen, die ihr auf dem Bild habt, dann darauf bewegen, dann habt ihr maximal noch Schlieren oder so wie so Geisterbilder, die man relativ gut wegretuschieren kann. Oder in den meisten Fällen seht ihr gar nichts mehr von den Leuten. Ich hatte natürlich dummerweise meinen Fernauslöser vergessen. Deswegen habe ich einfach Selbstauslöser auf 30 Sekunden eingestellt. Sonst hätte ich auch mal 2 Minuten belichten können. Das wäre dann wäre gar nichts mehr zu sehen gewesen. Das nur so als Tipp, wenn ihr Architektur fotografieren wollt und es sind viele Leute da, packt einen Graufilter ein, blendet zu, lange Belichtungszeit und seht zu, dass ihr an einer Stelle fotografiert, wo die Leute nicht stehen bleiben, sondern wo sie nur dran vorbeilaufen, dann habt ihr im Allgemeinen keine Personen mehr auf dem Bild.
Dazu möchte ich ganz kurz noch was ergänzen, wenn ich darf.
Reichstag. Natürlich darfst du.
Da war ich letzten Sommer Allerdings hat sich die Zahnarztpraxis meiner Frau darum gekümmert und wir durften auch rein als Gruppe, waren unterwegs mit Kinderwagen. Kinderwagen wird von der Gruppe gelöst. Das heißt, auch hier wird der Rucksack durchleuchtet. Man bekommt einen gesonderten Eingang, einen Nebeneingang mit Fahrstuhl. Man holt praktisch den Rest, die sowieso eine Treppe hochlaufen müssen und dann auch einen Fahrstuhl nehmen, um hochzukommen. Die überholt man so ein bisschen parallel in einem anderen Fahrstuhl. Und da wird man zwar durchleuchtet, aber auch mit großem Equipment nicht gesondert darauf angesprochen. Nichtsdestotrotz, und deswegen sage ich das nur ganz kurz, wer von euch schon dort war oder dorthin kommt. Und auch wenn ihr nicht darauf angesprochen werdet oder nicht gefragt werdet, ob ihr von der Presse seid. Rechtlich gesehen ist es immer so, dass ihr Privatbilder machen dürft, aber nicht gewerblich oder für die Presse ohne vorherige Genehmigung. Das heißt nicht, wer nicht kontrolliert wird, darf daraus Postkarten basteln, darf diese Bilder verkaufen, darf sie auf Fotolier anbieten. Ohne eine Genehmigung, die ihr vorher bekommen habt, ist es auch dann nicht möglich, wenn ihr nicht kontrolliert oder angesprochen worden seid.
Ganz genau, da gilt nämlich nicht das Panorama, sondern das Hausrecht und das hat der Bundestag.
Genau.
So ist das.
Ich ergänze nochmal, ich habe heute ständig in alten Folgen zu wühlen. Andi, das war jetzt der Tipp mit den Graufiltern und mit langer Belichtung. Wir hatten schon mal, und das war die Folge 86, Bauwerke von Menschen befreien. Und da habe ich ein kleines Video, das liegt auf Vimeo. Das ist die eigentliche Folge und da erkläre ich, wie man mit mehreren Aufnahmen vom Stativ aus hintereinander dann mittels Ebenentechnik und Freiradieren in Pixelmator oder im Photoshop ebenfalls so einen Effekt erzielen kann, dass du die Menschen einfach rausretuschierst und die Plätze leer kriegst.
Der Fuldado-Platz kommt dabei so schön zur Geltung.
Genau. Da bin ich nicht weit gefahren, habe ich mich hingestellt, wo es viele Menschen gibt bei uns. Und wer das Lust hat, kann sich auch nochmal anschauen. Das wäre eine zweite Methode, etwas Ähnliches hinzubekommen.
Super.
Ja, zum Abschluss haben wir noch etwas Besonderes, und zwar ein Interview. Und zwar mit dem Fotografen Harald Schmidt. Da dürft ihr nicht an den lustigen Mann mit den grauen Haaren denken, der so eine Late-Night-Show mal gemacht hat. Sondern
aber graue Haare hat er trotzdem.
Auch graue Haare hat er trotzdem und er ist auch lustig. Und zwar handelt es sich um den Sternfotografen Harald Schmidt. Harald Schmidt war von 1977 bis 2012 festangestellter Fotograf für den Stern und hat in verschiedenen Ländern viele Reportagen für den Stern fotografiert. Und er war an einem Abend bei den Fürstenecker-Fototagen und hat uns einen Vortrag gehalten. Da ging es um eine längere Reise mit dem Abenteurer Arvid Fuchs. Und am nächsten Morgen hatte ich die Möglichkeit, ein Viertelstündchen mit ihm über seine Tätigkeit zu sprechen, und das werdet ihr gleich hier im Anschluss an unser Gespräch hören.
Das kann ich wirklich empfehlen, weil das war ein schöner Vortrag und ihr könnt ihn ja mal googeln. Harald Schmidt hat ist ausgezeichnet worden, World Press Photo Award auf den Plätzen 1 bis 3, hat ihn aber auch einmal mit Platz 1 abgeschnitten, und das ist schon so ein Highlight in einer Fotografenkarriere. Schaut euch mal seine Homepage an. Und ich habe das Interview auch noch nicht gehört, Tino. Ich war nicht dabei. Da bin ich mal sehr gespannt, was er da erzählt hat, weil seine Erzählungen von seiner Reise und von der Arbeit beim Stern damals, die waren schon interessant und es waren tolle Einblicke. Und da möchte ich noch mal einen ganz kurzen Werbeblock reinwerfen. Das ist was die Fürstenecker Fototage auszeichnet. Wir haben immer einen guten, bekannten Fotografen, der Geschichten erzählen kann, dabei und der dann einen Abend uns seine Fotos präsentiert, eine Auswahl davon und die Geschichten hinter den Fotos erzählt. Und das ist was, das kriegt man nicht sehr oft. Und ich weiß nicht, ihr wart ja alle dabei. Wir haben Christian Irrgang und Mareike Vöcking in den letzten Jahren gehabt und jetzt Harald Schmidt. Und das ist immer wieder beeindruckend, die wirklichen Geschichten und Arbeitsbedingungen von Fotografen so aus erster Hand zu erfahren. Ich wünsche euch, genau, ich wünsche euch dann einen schönen Restabend, Resttag, wann immer ihr es hört, auf dem Weg zur Arbeit oder abends im Bett. Es war wieder schön mit euch und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns jederzeit auf euch.
Genau, und ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Bis dann.
So, ich sitze hier mit einem tollen Referenten, den wir gestern in einem Vortrag hören durften. Harald Schmidt sitzt hier. Harald Schmidt war von 1977 bis zum Jahr 2012 festangestellter Fotoreporter, nennt er sich, bei der Zeitschrift Stern. Und Harald, wir haben gestern von dir sehr viel erfahren. Vielleicht kannst du einmal erklären, was zu deinen Aufgaben als Fotoreporter beim Stern gehört hat.
Ich bin 1977 zum Stern gekommen. Damals gab es zwar 21 festangestellte Sternfotografen und es wurde jemand gesucht, der für den Stern als Korrespondent in die DDR geht. Von den 21 Fotografen, die es gab, war eigentlich niemand bereit, fest in die DDR zu gehen. Denn vorher war Thomas Höpke, einer der ganz berühmten Sternfotografen, war dort als Korrespondent, hat da 2 Jahre dort fotografiert. Und Höpke ist natürlich ein sehr guter Mann und wenn man Nachfolger von Höpker wird, kann man ihn nicht schlagen. Das heißt, jeder der damals Festen konnte nur verlieren. Und dann wurde ein junger Mann gesucht, der nichts zu verlieren hat und der bereit ist, dahin zu gehen. Das habe ich dann gemacht. Ich wäre auch, egal wo der Stern mich hingeschickt hätte, ich wäre immer dahin gegangen, wo sie mich denn hätten haben wollen. Denn ein Vertrag beim Stern, das war, ich sag mal, wie so ein Lottogewinn. Und deshalb habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Die DDR war für mich ein fremdes Land, ich sag mal wie Burma. Denn ich hatte keine Verwandtschaft, keine Beziehung zur DDR. Was auch sich dann im Nachhinein als richtig rausgestellt hat. Denn ich habe alles so aufgesogen, weil für mich alles neu war. Denn wenn ich vorher oft da gewesen wäre, wäre ich schon ein bisschen nicht abgestumpft, aber es wäre nicht mehr vieles so neu gewesen. Und wir sagen immer, wichtig ist es, einer, der als Korrespondent irgendwo hingeht, mit unbelichteter Seelenplatte. Also nicht schon vorher seine Vorurteile hat, sondern der offen irgendwo hingeht und alles aufnimmt. Und dort bin ich 6 Jahre geblieben, bin dann habe noch kurze Zeit in West-Berlin gearbeitet. 1983 wurde mein Visum nicht mehr verlängert und bin 1985 nach Hamburg und habe von da aus, ich sag mal, die Welt bereist. Ich habe das mal gezählt vor kurzem, in 124 Ländern insgesamt gewesen. Und ich glaube, 100 Länder oder so davon hat der Stern bezahlt. Und ich kann nur sagen, ich habe das sehr genossen.
Toll. Wie muss man sich das in der DDR damals vorstellen? So aus den letzten Jahren der DDR hat man mitgekriegt, dass Journalisten insgesamt sehr kritisch gesehen wurden, dass man manche Bereiche überhaupt nicht fotografieren durfte, dass da sehr darauf geachtet war, dass man vielleicht von der Stasi unter Beobachtung stand, wie man berichtet hat. Wie ist dir das dort in der DDR ergangen?
Das Arbeiten war sehr schwierig. Jedes journalistische Vorhaben war genehmigungspflichtig. Das heißt, das Außenministerium oder die Mitarbeiter des Außenministeriums, Abteilung Westpresse, waren für uns zuständig. Man hat dann die informiert, natürlich schriftlich. Wir würden gerne etwas machen über die Jugend in der DDR. Dann sagen die, ja, wir kümmern uns drum und sie hören von uns. Dann hat man sich alle 4 Wochen getroffen und es dauerte 4 Monate. Und immer wenn man dann nachgefragt hat, wie ist denn das? Ja, unsere Kräfte arbeiten daran und das kann nicht mehr lange dauern. Machen Sie sich mal darauf gefasst, dass es demnächst losgeht. Dann 4 Wochen später geht man wieder zusammen essen. Also 3-4 Monate etwa musste man warten. Und dann kriegte man Jugendliche vorgesetzt, die ausgesucht waren. Also eine Schülerin, die nur 1 in der Schule hat. Und die haben wir dann zu Hause besucht. Und die Eltern natürlich beide Arbeiter. Man konnte richtig sehen, dass die Wände neu waren, die neu geweißt waren, dass die Möbel, die da standen, sicherlich gerade erst reingestellt worden waren. Oder wir waren bei Veranstaltungen von Rockgruppen, dann an dem Abend, als wir da waren, also es war vorher verabredet, da waren nur, ich sag mal, FDJ angepasste FDJ, in der FDJ musste ja jeder sein, aber ich sag mal, besonders ehrgeizige junge Leute, die in der FDJ waren. Und die Rockgruppe damals, ich glaube Karussell war das, haben sich entschuldigt dafür, dass das heute nicht so richtig losgeht. Denn heute das Publikum, was wir heute haben, das ist nicht das Übliche. Und das reicht natürlich nicht, um eine Sterngeschichte zu machen. Und dann hat man, oder haben wir, ist immer ein Team, also immer ein schreibender Kollege und ein Fotograf, Und wir beide sind dann natürlich rumgefahren und haben die Jugendlichen gesucht, die wir für repräsentativ halten oder die aus der Reihe schlagen. Und damals kamen die ersten Punks auf. Die haben wir dann im Blenderwald in Berlin gefunden. Das ist so eine Veranstaltung. Oder wir sind zu Rockkonzerten gegangen, also unangemeldet. Und ich habe dann auch so zwei betrunkene junge Leute mit kessem Haarschnitt und der eine hat Fuck the Spießer auf seine Krawatte geschrieben. Und das ist natürlich das, was wir uns dann mehr unter der, wenn man was über die Jugend macht, dann gehört natürlich die FDJ dazu, aber diese Jugendlichen hier sind auch ein Teil und die hätte man uns natürlich nie vorgeführt. Und also daher war das Arbeiten, muss ich sagen, sehr schwierig, hat aber sehr viel Spaß gemacht und vor allem, man muss keinen, also wie ich dann später gesehen habe, ich habe 9 Aktenordner, habe ich dann bei der Stasi-Behörde mir dann angesehen und ich brauchte keinen, also damals gab es ja noch kein Facebook, das musste ich da auch gar nicht führen. Es steht wirklich drin, also 11.28 Uhr, fährt mit seinem Auto in nördlicher Richtung, biegt ab in die Goethestraße, Schillerstraße, dann rechts in die Bachallee und hält mit seinem Auto vor dem Café so und so. Steigt aus, hat ein Päckchen in der Hand, was nicht größer als etwa 25 mal 35 Zentimeter ist. Es scheint nicht schwerer als 1 Kilo zu sein. 11.45 Uhr steigt ein. Und was ich besonders mochte, war 8.31 Uhr Observation aufgenommen, 16.21 Uhr Observation abgebrochen, Zielperson ist nicht aufgetaucht. Also dann war ich dann wohl in West-Berlin oder war im Urlaub oder so. Ja. Und das war, also ich habe das damals ziemlich locker gesehen, jedenfalls die ersten Jahre später hat es dann wirklich genervt, aber ich war damals so jung und habe dann Verfolgungsjagden mit denen mit dem Auto gemacht, habe versucht, die abzuhängen. Ich habe das so sportlich gesehen, aber irgendwann habe ich mich natürlich gefragt, wer sind denn hier eigentlich die Gangster? Wir im Westen sind ja nicht die Leute eingesperrt haben, sondern es sind eher die. Aber die Leute von der Stasi waren das eine, aber ich habe, glaube ich, sehr viel Verständnis für den normalen DDR-Bürger, der ja nichts dafür kann, dass er eingemauert wurde. Und habe deshalb auch, also bis heute, intensive Freundschaften, die ich auch weiter pflege und wir sehen uns auch immer noch, was ganz wichtig ist.
Toll. Wenn man dich erzählen hört, und das ging mir auch gestern im Vortrag so, liegt dir sehr am Herzen zu unterscheiden zwischen dem Fotografen an sich und dem Fotoreporter.
Ja.
Weil, glaube ich, so die inhaltliche Komponente, das, was der Fotoreporter ausdrücken möchte mit seinen Bildern, eine ganz andere Geschichte erzählt als der, ja, ich sag mal, normale Fotograf, der ein Bild vielleicht um des Bildes wegen macht, aber nicht unbedingt, weil er eine Geschichte erzählen möchte. Habe ich das so richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden.
Ja.
Ich sag mal, als Fotograf weiß man, ich mache jetzt ein Brautbild und das Licht ist so, Blende 825. Und das ist, was man bei uns voraussetzt. Wir müssen uns, sag mal, mit dem Thema, was wir bearbeiten, man schlägt ein Thema in Hamburg vor oder Hamburg sagt einem, mach doch mal dies oder jenes. Es gibt keine Vorgaben, wie die Bilder auszusehen haben. Das hat sich in den letzten Jahren etwas geändert. Aber ich sag mal, damals gab es das überhaupt nicht. Also mach mal und dann fuhr man los und machte das. Und man muss sich natürlich mit dem Thema, was man dann bearbeitet, sehr auseinandersetzen. Das heißt, als Fotograf wird erwartet, dass man so viel weiß wie auch der schreibende Kollege. Und es gibt da, damals war Rolf Gilhausen, als ich angefangen habe, war Rolf Gilhausen, also der Artdirektor des Sterns, ein ganz berühmter Mann, der den Stern groß gemacht hat. Der Stern ist ja durch seine Fotos und nicht durch die Texte berühmt geworden. Und Gilhausen hat, als ich die erste Farbgeschichte fotografiert habe, mir sozusagen sanft, aber nachdrücklich beigebracht, was ich alles falsch mache. Ich habe damals Berlin-Kreuzberg fotografiert und habe dann so ein Foto gezeigt. Da betet ein alter Mann in der Moschee. Und Gil sagt, was ist denn das? Ich sage, ja, ein alter Mann in der Moschee. Ne, das sehe ich auch. Aber wer kümmert sich denn um den alten Mann? Wer finanziert den denn? Zahlt das der Staat? Zahlt das seine Kinder? Was macht er denn den ganzen Tag? Mit wem trifft er sich? Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Und dann sagt er, verstehe ich nicht, dass Sie das nicht wissen. Und dann war eines der nächsten Bilder, ich war auf einer Hochzeit und auf dieser Hochzeit hatten Türken, eine türkische Hochzeit, die haben Deutsche eingeladen, weil sie das mal aufbrechen wollten, dass Deutsche und Türken getrennt sind. Mhm. Aber die Deutschen saßen am Tisch, die Türken saßen am Tisch und haben noch den ganzen Abend nicht miteinander geredet. Das hatte ich fotografiert, habe das auch Gil gezeigt und es gab, obwohl der gute Wille da war, keinen Kontakt. Eins der Bilder, die dann etwas später bei der Vorführung kam, zeigte ein schwarzhaariges türkisches Mädchen und ein blondes Mädchen auf dem Schulhof, hielten die so die Köpfe zusammen. Mhm. Und Gil sagt, sie haben mir doch gesagt, es gibt keinen Kontakt zwischen Deutsch und Türken. Und ich sage, ja, aber das sind ja Kinder. Und er meint, na, so intensiv, wie die sich scheinbar kennen, kann ich mir vorstellen, dass die Eltern befreundet sind. Ja. Haben Sie mir mal nachgefragt, ob die Eltern befreundet sind? Ja. Und ich sage, nein, habe ich nicht. Und dann sagt er, das verstehe ich nicht. Und dann habe ich begriffen, dass man eben, es genügt nicht den 825. sondern man muss eben nachhaken, man muss fragen. Und wenn ein alter Mann ist, hat er natürlich recht, wenn er mich hinterher fragt, was macht der? An diesem alten Mann kann natürlich eine Geschichte hängen. Ja? Vielleicht trifft er sich mit vielen anderen alten Männern und dann kommt man näher an das Thema ran. Was machen die Türken in Kreuzberg? Und dann ging es um das Aufmacherbild. Und dann, man würde ja nicht sehen, dass in den Häusern so viele Türken wohnen. Und ich sage, ja, also in meinen Bildern würde man das nicht sehen. Und dann sagte er, das kann man doch vielleicht deutlich machen, wenn man Briefkästen fotografiert, wo viele türkische Namen stehen. Und dann habe ich Briefkästen gesucht und auch gefunden, wo also mit großer Schrift dann türkische Namen draufstehen. Das war dann auch das Aufmacherbild. Und das war von ihm sozusagen, mir beizubringen, du musst dir schon mehr Gedanken machen. Also nur draufdrücken und auch, das ist aber ein schönes Foto oder so, das genügt eben nicht. Und daher habe ich das gestern rausgestellt zwischen einem normalen Foto, was man macht, und einem Fotojournalisten, ist schon ein Unterschied.
Ist das ein Beruf, den man so in dieser Form lernen kann oder bringt man sich da selbst hin?
Da bringt man sich selbst hin. Also was man braucht, ist eine ganze Portion Neugierde. Und was man braucht, ist Umgang mit Menschen, also dass man leicht mit Menschen in Kontakt kommt. Das hilft sehr.
Und die fotografische Ausbildung, die ist einfach eine Grundvoraussetzung, um überhaupt diese Wege beschreiten zu können?
Nee, überhaupt keine Grundvoraussetzung. Wir waren, in den 80er Jahren waren wir 23 festangestellte Sternfotografen. Davon waren, glaube ich, 3 oder 4, die Fotograf gelernt hatten. Ich habe auch Fotograf in Trier gelernt, also im Fotogeschäft. Mit Brautbild und Passbild. Mhm. Aber die anderen Kollegen, also Thomas Höpke hatte Archäologie studiert. Ich weiß nicht mehr, da war einer, der war Sinologe. Und also es war eine bunte Mischung.
Der Grund, weshalb du eigentlich hier bist, ist, dass du uns gestern einen Vortrag gehalten hast und eine große Diashow gezeigt hast zu einer Reise, die du mit dem Abenteurer Arvid Fuchs gemacht hast. Du hast ihn über einen längeren Zeitraum begleitet und wirst ihn, glaube ich, auch künftig noch bei weiteren Projekten begleiten. Und du hast zwischendurch immer von einem Buch gesprochen. Kannst du uns zu deinem Projekt etwas erzählen?
Ja, dieses Buch, also was ich gestern gezeigt habe, war eine Reise zu den Lofoten.
Ja.
Die Lofoten, die haben wir im Winter besucht. Arvid Fuchs hat ein Schiff, die Dagmar Orn. Das ist ein 80 Jahre altes Holzschiff, ein ehemaliger Fischereikutter, gaffelgetakelt, also eine altmodische Besiegelung. Das Schiff ist sehr langsam und wir sind dann im Januar, Ende Januar bis Februar zu den Lofoten gesegelt. Und Atlantikwinter macht man eigentlich normalerweise nicht, schon mal gar nicht mit dem alten Schiff. Aber es gibt ja zwei Arten von Extremseglern. Das eine sind die wie Arvid Fuchs und die anderen segeln nur bei extrem gutem Wetter. Und mir ist jemand lieber so wie Arvid Fuchs als bei nur gutem Wetter. Und das war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Und nun geht die Reise weiter. Dieses Jahr segle ich mit ihm allerdings im Sommer nach Grönland und dann nächstes Jahr, also von Flensburg nach Grönland im Juli und August. Und ab nächstem Jahr wird es dann eine Weltreise geben bis Antarktis und dann wieder zurück, wo wir dann 3 Jahre unterwegs sind. Ich aber immer nur für ein paar Wochen komme, also immer dann, wenn ich glaube, das wäre interessant. Also die ganz langen Seewege muss ich wohl nicht machen, da bin ich lieber mal zu Hause und komme dann immer, wenn es interessant wird, wieder an Bord.
Und wer diese Fotos sehen möchte, der kann das wo tun?
Also wer die Fotos sehen möchte, der kann 2 Sachen tun. Einmal sich das Buch kaufen, das heißt Polarlicht in den Segeln im Delius Glasing Verlag von Arvid Fuchs, Peter Sandmeier und Harald Schmidt. Und es gibt auch, wenn man ein iPad hat, das Buch kostet 30 Euro. Und wer ein iPad hat, leider geht es nur mit iPad, kann sich das als App runterladen, Arvid Fuchs Polarlicht in den Seelen, und hat dann eigentlich die kompletten Texte aus dem Buch, hat einen Großteil der Fotos, aber ebenso Videos, die wir da eingebaut haben. Der mitreisende Kameramann hat noch einen Teil seines Filmmaterials dazu gepackt. Und diese App wird überall hochgelobt und die kostet nur 10 Euro, nur 9,90 Euro.
Toll, ich weiß, was ich heute Nachmittag mache. Harald, ich danke dir ganz schön für die Zeit. Das war gestern ein ganz, ganz toller Vortrag. Ich kann allen nur raten, sich da mal dieses Buch anzuschauen oder vielleicht auch die App zu kaufen. Wir werden das auf jeden Fall auf unserem Blog verlinken. Hast du eine Homepage, wo man auch ein bisschen was über deine Arbeit erfahren kann?
Ja, Homepage habe ich. Das ist harald-schmidt.com. harald-schmidt.com.
Toll. Dann wünsche ich dir für deine künftigen Projekte alles Gute, dass du weiter so spannend arbeitest und uns so tolle Bilder zeigen kannst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Gebe ich gerne zurück.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.